Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Besonders ans Fratz. Ihr habt ja schon eine Nacht hier im Gemeindehaus kampiert. Wie war die Nacht? So, ja. Also es gab keine. Schön, dass ihr da seid. Welcome to everyone from abroad. Ja, schön, dass ihr hier seid in good old Germany. Wir werden euch gleich noch hören. Und guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir sind im Hebräerbrief. Und vielleicht gibst du mir mal die erste Folie, Uwe. Ich würde gerne die ersten zwei Verse vorlesen von dem Text, den wir heute betrachten. Entschlossen starten. Macht also die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern heil werden. Puh. Wie geht es euch, wenn ihr so einen Text lest? Ich habe am Donnerstagabend angefangen mit der Predigtvorbereitung und da war ich noch so richtig fit, war morgens im Fitnessstudio, ein paar Gewichte gestemmt, ja, fühlte mich gut, las den Text und dachte, boah, jawoll, ja, stark werden, da kannst du mal so eine Ruckpredigt halten, so eine Ruckrede, ne? Rafft euch auf, liebe Gemeinde, jetzt ist aber Schluss mit der Schlaffheit, ja, wir müssen wieder auf die Spur kommen. Am Donnerstag war das jetzt schon so, dass zwei meiner vier Kinder krank waren. Hustenarien erschallten durchs ganze Haus. Am Freitag haben wir noch so gerade irgendwie den Geburtstag meiner Tochter gefeiert. Am Samstag war ich selber halb krank, bin es auch heute noch. Und ich habe dann mit der Predigt wieder angefangen und habe den Text gelesen und habe gedacht, ey boah, Hebräerbriefschreiber, ja? Ey, du predigst ja wieder Anspruch. Hör mal, ich könnte echt gerade was Besseres gebrauchen. Pfefferminztee, ja, Körnerkissen. Nee, aber doch jetzt nicht sowas. Ich fühle mich überhaupt nicht danach. Und klar, wahrscheinlich redest du hier nicht von körperlicher Krankheit, sondern von einem geistigen Zustand. Aber Geist und Körper lassen sich ja nicht immer so scharf trennen, so wie wir das gerne hätten. Oft spielt das ja zusammen. Geistlicher und körperlicher Zustand. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du so einen Bibeltext liest. Ich nenne mal einfach drei Möglichkeiten. Vielleicht bist du dabei. Vielleicht geht es dir so wie mir. Du bist geistlich schwach, vielleicht auch körperlich. Und vielleicht fühlst du dich auch sogar von Gott erschlagen geschlagen, denn darum geht es in den Versen vorher. Der Hebräerbriefschreiber schreibt, Gott erzieht euch. Das kann sogar mal bedeuten, dass Gott euch züchtigt. Nehmt das an. Und du denkst dir, wow, ja, Gott ist gerade eher der strenge Vater zu mir als mein Freund. Appelle, so wie das, hast du schon oft gehört. Ne? Ratschläge gibt dir jeder. Nur Ratschläge sind für dich auch Schläge. Nur merkt kaum einer. Und deswegen denkst du dir, was sollst du jetzt mit so einer Aufforderung anfangen? Passt gar nicht in die Lebensphase. Zweite Möglichkeit. Vielleicht bist du auch geistlich so richtig abgeschlafft. Du weißt das. Ja? Du weißt, eigentlich bin ich schon geistlich schon länger auf dem falschen Trip. Ich befinde mich auf der falschen Bahn und ich weiß das auch. Und eigentlich wollte ich das auch schon lange mal ändern. Und deswegen ist es gut, ja, dass in der EFG Wiedenest mal so eine Predigtreihe zum Hebräerbrief kommt. Hebräerbrief, Anspruch, durchstarten, der Tritt in den Allerwertesten. Genau das, was ich jetzt brauche, um endlich mal aus dem Quark zu kommen, um aufzustehen, um aufzuräumen mit meinem Leben. Gibt ja manchmal so Phasen. Da hat man darauf gewartet, dass man so einen Schubser kriegt. Und vielleicht ist das dann bei dir so. Dann ist der Text vielleicht ein Text, der dich anspricht. Und du denkst, ja, das ist gut. Fange ich jetzt gleich mit an. Oder dritte Möglichkeit, du fühlst dich geistlich stark. Du denkst gar nicht, hey, der Text, der ist überhaupt nicht für mich. Der ist für alle anderen hier im Raum. Denn mit Sünde hast du ja schon länger kein Problem mehr. Eigentlich hast du es geschafft. Ja? Du lebst richtig gut. Und wenn alle so leben würden wie du, dann sehe es aber in der Welt ganz anders aus und in der Gemeinde. Und das ist nicht mein Problem, das Problem der Gemeinde von damals im Hebräerbrief. Aber war nicht gerade das ihr Problem, der Versuch, nach Gesetz zu leben, Gott durch Leistung zu gefallen und irgendwie Gott milde zu stimmen? Übrigens wird hier vorne übersetzt, deswegen ist so ein Gemurmel, nicht, dass ihr euch wundert, ins Englische. Vielleicht trifft keiner dieser drei Möglichkeiten auf dich zu. Und du denkst, nee, der Hebräerbrief, der ist zwar geschrieben worden, aber für mich betrifft das gerade nicht. Ich bin einfach nicht in so einer Phase wie die Hebräer. Kann ja durchaus auch sein. Und vielleicht hast du was ganz Wichtiges erkannt und dann würde ich dich auffordern, am Ende dieser Predigt diese Erkenntnis, die du hast, mit anderen zu teilen. Vielleicht hast du erkannt, was wir immer wieder erkennen müssen. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann müssen wir verstehen, dass wir unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus brauchen. Wir müssen auf Jesus schauen, auf ihn schauen. Wir dürfen nicht auf unsere Schwachheit schauen. Wir dürfen auch nicht auf das Gesetz schauen, auf die Gebote. Wir dürfen auch nicht auf die faszinierende Sünde schauen. Das lenkt uns alles ab. Das hindert uns. Wir müssen auf Jesus schauen. Das ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Basti hat ja letzte Woche über diesen Text gepredigt, hat die Verse nochmal mitgebracht. Die stehen ja, oh, kommt später. Ja, gleich, noch nicht lachen. Die stehen ja unmittelbar vor unserem Kapitel. Da steht, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ich habe Elberfelder Übersetzung hier gewählt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Hinschauen auf Jesus. Ich glaube, das sind die Schlüsselverse dieses Briefes. Man sagt, die Bergpredigt geht nicht ohne den Bergprediger. Du kannst die Bergpredigt nicht verstehen und nicht leben, wenn du den Bergprediger nicht kennst. Und ich würde das erweitern auf den Hebräerbrief. Wir werden den Anspruch des Hebräerbriefes nie begreifen, nicht verstehen. Der wird uns erdrücken, wenn wir den Anfänger und Vollender unseres Glaubens nicht kennen. Wenn wir nur auf die Buchstaben gucken, dann wird uns das vielleicht sogar erschlagen. Und deswegen fordert uns der Schreiber selber auf, blickt auf Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist auch meine Frage heute Morgen, meine erste. Worauf guckst du in deinem Leben? Guckst du auf deine Probleme? Guckst du auf deine Sorgen? Guckst du auf deine Schwachheit? Guckst du auf deine Sünde? Man könnte das vielleicht auch, und jetzt kommt das nächste Bild, den inneren Schweinehund nennen. Ja? Guckst du auf deinen inneren Schweinehund? So sehen die ja bekanntermaßen aus. Ja? Total fixiert, starr vor Angst. Oder guckst du auf Jesus, auf das Kreuz, der Anfänger und Vollender des Glaubens? Das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann müssen wir das verstehen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir mit festem Blick auf ihm. Worauf guckst du? Und mit diesem Blick auf Jesus würde ich gerne die Verse jetzt auslegen. Gehen wir kurz zurück zu dem Vers 12, 12 bis 17 ist heute unser Text. Entschlossen starten. Macht also die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern heil werden. Das sind alttestamentliche Zitate aus Jesaja 35, Vers 3 und Sprüche 4, 25, 26. Die Hebräer werden das sofort verstanden haben. Die kannten sich aus im Alten Testament. Da hat was in ihnen geklungen. Und eigentlich ist das ein ganz normaler Tipp. Man sagt ja, die Körperhaltung, die man einnimmt, ne, die macht was mit deinem Innersten. Setzt du dich gerade hin, aufrecht, dann macht das was mit dir. Ne? Ziehst du deinen Mundwinkel in ein Lächeln, schon bist besser drauf. Ja, ist ganz komisch. Ne? Es ist auch so, wenn man vor Leuten redet, wenn man nach vorne geht, zum Beispiel zum Predigen, dann ist schon wichtig, wie gehst du auf die Bühne? Wie stellst du dich hin? Guckst du deinen Gegner, in den Anführungsstrichen, also die Leute, die dir zuhören, guckst du die an? Ja, ihr seid natürlich nicht meine Gegner, aber in der guckst du die an? Ja, und dann trittst du auch souverän aus. Oder du machst es nicht. Die Körperhaltung, ja, und das ist eigentlich erstmal ein ganz klarer Tipp, ein ganz einfacher Tipp. Leute, nehmt Haltung an. Ja, es geht um ganz wichtige Dinge. Wenn wir uns geistlich oder geistig oder körperlich schwach fühlen, dann ist das ja nicht gut. Dann ist das ein unguter Zustand. Und richtig ist es ja, diesen Zustand zu ändern. Wenn der Motor deines Autos keine Leistung mehr bringt und du fährst auf der A4 mit 60 und kommst nicht höher, weil irgendwie am Turbo was kaputt ist, dann ist das ja nicht gut. Dann wirst du zur Werkstatt fahren und das reparieren lassen. Wenn eine Küchenmaschine zu Hause nicht mehr funktioniert und die Kartoffeln nicht mehr schält und da die Schale dran bleibt zur Hälfte, dann ist das nicht gut. Das ist schlecht, also wirst du die Küchenmaschine reparieren lassen. Wenn man nach langer Krankheit und viel Liegen keine Muskeln mehr hat, weil die Muskeln abgebaut haben durch das viele Liegen, dann macht man eine Reha, um die Muskeln wieder aufzubauen, weil dieser Zustand nicht gut ist. Und man könnte das jetzt auf das Leben als Nachfolger übertragen. Wenn Gott dich züchtigt, wie das in den Versen vorher steht, oder erzieht, dann akzeptiere seine Erziehung. Und das ist schwer. Ja, Gott erzieht zum Guten und das ist schwer. Leide nicht darunter, sondern erkenne, dass Gott es gut mit dir meint. Wenn du dich in Sünde verstrickt hast, wovon ja in 12 Vers 1 die Rede ist, dann musst du dich aus diesem Netz befreien. Ich habe als Kind immer Biene Maja geguckt. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ja, einige kennen das noch. Und bei Biene Maja, da gab es immer diese ekelige Spinne Thekla, da oben rechts. Und die hat mit ihrer dummen Musik immer die Bienen angelockt. Und dann einmal, weiß ich noch, konnte nachts nicht schlafen, da ist die Maja oder der Willi in so ein Netz dann von der Spinne rein und die Spinne kam schon angekrabbelt und du dachtest, jetzt ist aus mit Willi. Ja? Und du kommst alleine nicht aus diesem Spinnennetz raus. Manchmal kommt man alleine nicht mehr aus dem Netz raus. Was braucht man dann? Dann braucht man Leute, Freunde, dann braucht man eine Maja oder einen Willi oder einen Flip, diesen Grashüpfer oder Puck, die Stubenfliege oder wie sie alle hießen bei Biene Maja. Die braucht man, damit die einem aus dem Netz retten. Wenn du im Netz der Sünde feststeckst, was ja durchaus vorkommen kann, weil es liegen ja überall Netze aus, dann kann es sein, dass du einen Bruder oder eine Schwester brauchst, die dir raushilft. Dann nimm Seelsorge in Anspruch. Dann nimm Beichte in Anspruch. Das ist doch völlig normal. Das ist doch nichts Schlimmes. Manchmal ist das ja so. Man hört, oh, der ist jetzt in Seelsorge. Oh, ja und? Ja? Es geht doch andauernd was kaputt, was repariert werden muss. Das ist doch völlig in Ordnung. Anders funktioniert das Leben noch gar nicht. Wer kommt denn immer ohne Hilfe durchs Leben? Also ich nicht. Es ist völlig normal, das Auto wird repariert, die Küchenmaschine, die Muskeln aufgebraucht. Also müssen wir manchmal auch unsere Seele in Ordnung bringen. Wenn du seelische Probleme oder psychische Probleme hast, dann geh zum Therapeuten. Das ist doch in Ordnung. Wenn du Probleme in deiner Ehe hast, dann such eine Paarberatung auf. Das ist doch nichts Schlimmes. Ja? Wir lassen alles reparieren. Alles. Nur an unsere Ehe. Einer der kompliziertesten Sachen auf der Welt. Da trauen wir uns nicht ran. Das machen wir lieber mit uns selber aus. Hä? Wie denn? Hat uns doch keiner gesagt, wie Ehe geht. Ja, gibt doch kein Handbuch für Ehe. Ne, also muss man sich mal helfen lassen. Man muss mal jemanden haben, der das Netz durchtrennt. Ist völlig normal. Und das ist nicht schlimm, sondern das ist für mich aufraffen, stark werden, die Muskeln straffen, die Sache angehen, vorwärts gehen, nicht liegen bleiben, aufstehen, damit man wieder auf die rechte Bahn kommt. Wenn wir das nicht machen, dann wird es noch schlimmer. Und es soll ja wieder heil werden. Jesus erzählt mal die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Der eine Sohn lässt sich sein Erbe auszahlen, nimmt das Geld, verprasst das, Kneipen, Prostituierte, Luxus. Plötzlich kommt eine riesen Wirtschaftskrise. Das Geld ist alle. Das Einzige, was der Mann noch machen kann, ist, der muss bei den Schweinen arbeiten. Im Dreck. Und es gibt nichts zu essen für ihn. Und es gibt nur dieses Schweinefutter. Der ist am Boden. Jetzt stellt euch mal vor, hier würde die Geschichte enden. Was für eine blöde Geschichte. Ja, der verhungert bei den Schweinen. Stirbt und wird von den Schweinen aufgefressen. So blöd, oder? Zum Glück erkennt er, nein, ich habe doch einen Vater. Ich gehe zurück. Ich muss zum Vater zurückgehen. Und dann macht sich auf. Ja, er rafft sich auf. Er bringt sein Auto in die Werkstatt. Er bringt sein Leben in. Er strafft die Knie. Er geht zurück zum Vater. Und das Coole ist, der Vater wartet schon und sagt: Hey, gut, dass du da bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Eine schöne Geschichte. Und die gilt im ganz normalen Leben auch und vor allen Dingen im geistlichen Leben. Dieser Text ist also ein seelsorgerlicher Aufruf. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der ringt um seine Gemeinde. Der möchte sie auf den richtigen Weg bringen. Gott ringt um uns. Wenn Gott uns aufruft und auch mal die Meinung geigt, dann macht er das ja nicht, weil er uns fertig machen will. Das machen wir als Eltern ja zu unseren Kindern auch nicht, wenn wir gute Eltern sind. Sondern wir wollen sie zurechtbringen, erziehen, damit was aus ihnen wirkt. Wichtig scheint mir auch, dass sich dieser Text an eine Gemeinschaft richtet. Das ist ja interessant, hier ist nicht von Einzahl die Rede, sondern hier ist eine Gemeinschaft angesprochen. Ne? Rafft euch auf, achtet aufeinander. Das heißt, dieser Text, den müssen wir auch als Gemeinschaft, auch als Gemeinde hören, nicht als Individualisten. Wir sind alle angesprochen. Als Gemeinschaft sehen wir ganz stark in den nächsten Versen. Aufeinander achten. Bemüht euch, also wir alle, um Frieden mit allen in der Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Gebt aufeinander acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und dass nicht jemand unter euch wie eine giftige Wurzel ausschlägt und viele vergiftet. Also ein Text an die gesamte Gemeinde, nicht an die Gemeindeleitung, nicht an einen Einzelnen, sondern wir alle sollen uns um Frieden bemühen. Frieden ist ja total wichtig für jedes Volk. Wenn in einem Volk kein Frieden ist, so wie in Syrien, ist schrecklich. Und in der Kirche gab es oft Spaltung, weil Christen es nicht geschafft haben, untereinander Frieden zu halten. Schlimm. Eine christliche Gemeinde, die sich zerstreitet, kann eigentlich ihren Auftrag nicht erfüllen. Und es gab leider schon so viel Streit in der Christenheit. Viele Gemeinden sind am Streit kaputt gegangen. Unsere Gemeinde ist bis jetzt davon verschont geblieben. Jetzt darf man eine Diskussion um die Sache aber nicht mit Unfrieden verwechseln. Wir haben ja nächste Woche unsere Jahresgemeindeversammlung und natürlich dürfen wir da diskutieren. Wir dürfen auch kontrovers diskutieren. Wir dürfen uns austauschen, wir dürfen debattieren. Ist ein ganz normaler Prozess. Wir dürfen sogar in den Meinungen auseinandergehen. Aber wir ringen darum, wir bemühen uns um Einheit und um Frieden. Wir bemühen uns, und da merkt man schon, das ist gar nicht so einfach, weil man muss was ertragen, was einem vielleicht nicht gefällt. Und da steht da, ihr bemüht euch um Frieden. Das ist fast paradox, manchmal muss man um Frieden kämpfen. Ja, es geht, es widerspricht sich ja eigentlich, aber es ist manchmal so. Und das ist unsere Aufgabe, nicht von Einzelnen, sondern von uns als Gesamtgemeinschaft. Und außerdem muss eine Gemeinde, wir alle sollen heilig sein, das heißt für Gott ausgesondert sein. Wir sollen zur Ehre Gottes leben, das sagt ja auch unsere Gemeindevision. Und dann geht es weiter, gebt aufeinander Acht. Es ist also gut, wenn es in der Gemeinde Menschen gibt, die ermuntern und ermahnen. Geschwister befinden sich am Rand, sie sind auf Abwägen und hier sind wir alle gefordert. Da ist nicht nur die Gemeindeleitung gefordert, die da mal gucken soll. Die ist auch gefordert. Aber wir sind alle gefordert. Es ist ja nicht so, dass einer von jetzt auf gleich vom Glauben abfällt. Sowas entwickelt sich ja. Man kommt immer seltener in die Gemeinde. Man verlässt den Hauskreis. Man kommt nur noch Weihnachten. Man kommt gar nicht mehr. Das kriegen wir ja nur gemeinsam mit. Wir müssen nicht alle alles mitkriegen. Das geht ja auch nicht. Wir sind ja keine Überwachungsgemeinde. Aber aufeinander Acht haben. Ein allgemeiner Hirtendienst, der geht uns alle an. Das kann uns nicht kalt lassen, wenn jemand unsere Gemeinschaft verlässt. Und manche wundern sich dann, dass in einer Gemeinde auch mal in das konkrete Leben von Menschen reingesprochen wird. In unserer Zeit des Individualismus, da ist das ja fast undenkbar. Was? Du wagst es, in mein Leben reinzusprechen? Du wagst es, mir zu sagen, das ist falsch? Oder auch, das ist richtig, ermahnen, ermuntern? Ja, weil wir werden dazu aufgefordert. Das hat natürlich alles seine Grenzen und die kann man auch überschreiten. Und da muss man auch aufpassen. Aber mein Gefühl ist eher, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Dass wir gar nicht mehr uns trauen, was zu sagen. Die Frage ist, ob wir diesen Service der Liebe, jemanden zu ermuntern oder zu ermahnen, überhaupt noch anbieten. Bietest du diesen Service an? Und die zweite Frage ist natürlich, würdest du diesen Service überhaupt annehmen? Wenn jemand käme und würde dich ermuntern vielleicht noch, aber ermahnen, ja, wenn mich einer ermahnt, da weiß ich aber, wie schwer mir das fällt. Wenn wir das nicht machen, ist die Gefahr, dass eine giftige Wurzel aufkeimt oder Elberfelder übersetzt eine Wurzel der Bitterkeit. Und diese Wurzel der Bitterkeit, die hat tatsächlich das Potenzial, eine Gemeinschaft komplett zu vergiften. Und das kann der Gemeinde schweren Schaden anrichten. Der Leib Christi wird vergiftet. Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass man jemand, der irgendwie sauer in der Ecke sitzt, milde stimmt. Das ist hier zunächst erstmal nicht gemeint. Sondern hier geht es darum, dass wir Menschen, die eine falsche Haltung haben, und das kann natürlich Verbitterung sein, oder die einen völlig falschen Lebensstil pflegen, zurückbringen. Ermuntern, ermahnen, weil sie sonst Mangel erleiden, an der Gnade Mangel. Und da sagt der Hebräerbriefschreiber, das geht doch nicht. Wir müssen, wenn es um die Gnade geht, dann darf niemand Mangel erleiden. Deswegen müssen wir aufeinander Acht haben. Und jetzt kommt zum Schluss der Verse ein Beispiel, das es wieder in sich hat. Als Beispiel zitiert er jetzt Esau. Keiner von euch soll ein ausschweifendes Leben führen wie Esau. Weil er Gott nicht ehrte, verkaufte er das Vorrecht des Erstgeborenen für eine einzige Mahlzeit. Und ihr wisst, als er später den Segen seines Vaters und damit sein Erbe haben wollte, wurde er abgewiesen. Es war zu spät zur Umkehr. Auch wenn er noch so sehr und unter Tränen nach einer Möglichkeit dazu suchte. Esau als warnendes und abschreckendes Beispiel für die Gemeinde von heute. Das Problem an Esau war nämlich seine Grundhaltung. Er ehrte Gott nicht. Er hatte keinen Blick für Gott, für das, was Gott, wenn man im Neuen Testament nicht würde sagen, der hatte die falsche Blickrichtung. Er hat nicht auf Jesus geschaut, konnte er noch nicht, aber er hätte auf Jahwe schauen können. Mal eben Hunger? Och, hier komm, das kulturell super wichtige Erstgeburtsrecht kannst du haben. Ich hab Hunger, ich gucke auf meinen Bauch. Bock auf Sex? Och, mal eben Porno reinziehen, ja. Ausschweifendes Leben kann auch mit Hurerei übersetzt werden, ne, was Esau wahrscheinlich gemacht hat. Ja, der hat sie einfach gehen lassen. Der ist seinen Begierden nachgelaufen. Der ist ausgeschweift. Wo schweifst du aus? Wo schweifst du aus? Wir stehen ja alle in der Gefahr. Und der Schreiber warnt davor. Und die Warnung hier, lass es. Irgendwann gibt es kein Zurück mehr. Und die Warnung wird ausgesprochen, mit dem Ziel, dass es erst gar nicht so weit kommt. Ja, weil Gott uns ermahnt, weil uns er zurückholen will. Sonst würde er uns nicht warnen. Ich fasse zusammen. Gott stellt uns in die Mitverantwortung füreinander. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind Kinder Gottes. Es darf uns nicht egal sein, wie es unserem Bruder und unserer Schwester geht. Individualismus in allen Ehren, bin ich ja auch ein Freund von. Aber wenn es um die Kinder Gottes geht, um die Gemeinde, um den Leib Christi, um die Gnade, dann braucht es auch Kollektivismus, Gemeinschaft, Solidarität, um miteinander zu leben. Und dazu sind wir alle aufgefordert. Und wir sollen das entschlossen tun. Entschlossen starten, gemeinsam entschlossen starten. Wir müssen uns dafür aufraffen, das kann schon mal vorkommen. Wir müssen aufeinander Acht haben und wir müssen auch korrekt leben. Und das alles muss man jetzt wieder mit dem richtigen Blick tun. Mit dem Blick auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus ermöglicht jederzeit den Neuanfang. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst dir, ja, Jesus, wer ist denn das eigentlich? Ich kenne den gar nicht richtig. Dann fordere ich dich auch auf, folge Jesus nach. Jesus ruft dich in seine Nachfolge. Er sagt, folge mir nach. Komm mit mir. Hab denselben Blick wie ich. Lenk den Blick auf mich. Ich bin für dich gestorben am Kreuz. Jesus hat ewiges Leben für dich. Jesus hat eine Mission für dich. Jesus möchte mit dir die Welt verändern. Und er möchte auch, dass du seinen Blick auf ihn richtest. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann kannst du das jederzeit tun. Auch heute Morgen. Denn Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Entschließe dich, mit Jesus entschlossen zu starten. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.